Ich glaube, wir sind vollzählig und können dann beginnen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher, Herrn Hille, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien uns herzlich willkommen. Es gibt keine aktiven Mitteilungen der Bundesregierung. Deswegen fangen wir mit Ihren Themen an und dem Thema Drohnenabwehr. Der Herr Steiner hatte sich dazu zuerst gemeldet.
Also, ja, schönen guten Morgen. Ich wollte ganz gerne wissen, Herr Hille, die Pläne des Bundesinnenministers. Vielleicht kann Frau Frühauf dazu ja auch noch was sagen. Wie weit sind die denn schon mit den anderen Ressorts abgesprochen und was konkret ist der Zeitplan dafür? Ich habe das Gefühl, auch nach den vergangenen Rekpikas, die Zeit könnte möglicherweise ein bisschen drängen.
Sie können natürlich davon ausgehen, Herr Steiner, dass die Pläne gerade beim Thema Luftsicherheitsgesetz mit dem BMVG und auch dem Bundesverkehrsministerium abgesprochen werden und auch abgesprochen sind. Und Bundesinnenminister Dobrindt hat sich auch am Wochenende zum Zeitplan dazu geäußert und meinte noch in diesem Herbst, konkreter kann ich und will ich es jetzt auch nicht machen.
Nachfrage dazu, dann wer auch immer das beantworten kann, vielleicht auch Sie, Frau Frühauf. Inwieweit ist das denn mit den Ländern abgesprochen? Denn bislang ist ja für die Verfolgung von unbekannten Flugobjekten oberhalb, also außerhalb von Bundesliegenschaften, auch Bundeswehrliegenschaften, die Landespolizei, die jeweilige, zuständig. Wie weit ist das bereits geklärt?
Also wir sind auf jeden Fall im Austausch mit den Ländern, was das Thema Drohnensicherheit angeht. Die nächste EMK steht ja schon fast vor der Tür und auch da wird das Thema prominent auf der Tagesordnung platziert werden und da wird man sich auch dann dazu verständigen.
Herr Wurzel dazu.
Danke. Inwiefern ist denn das Agieren einer Drohne oder inwiefern würde das passen zum Stichwort Naturkatastrophe oder besonders schwerer Unglücksfall? Inwieweit müsste da das Grundgesetz eventuell noch geändert werden, wenn man erreichen möchte, dass Drohnen abgeschossen werden können? Kann man das überhaupt machen?
Wir sprechen jetzt erstmal nicht über eine Grundgesetzänderung, sondern wir reden erstmal darüber, wie das Luftsicherheitsgesetz angepasst werden kann. Und Herr Dobrindt hat es auch am Wochenende klar gemacht, es geht vor allem darum, vorbereitet zu sein, beispielsweise auch bei Großveranstaltungen. Also, dass man sich vorher die Bundeswehr, dass sich die Bundespolizei absprechen können, wie man möglicherweise bei Drohnensichtungen dann umgeht, wer welche Kompetenzen hat. Und das wird dann auch in den jeweiligen Gesetzesvorhaben besprochen. Dass das Thema Naturkatastrophen dort auch eine Rolle spielen kann, will ich jetzt nicht ausschließen, kann ich Ihnen aber jetzt auch nicht bestätigen.
Aber nochmal, müsste das Grundgesetz eventuell geändert werden? Ist das ein Szenario, das ansteht?
Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass es nicht, also dass wir darüber gerade nicht reden und dass das gerade erstmal kein Thema ist.
Dann machen wir dahinter weiter.
Das geht an das BMVG in die gleiche Richtung. Welchen rechtlichen Änderungsbedarf sieht denn das BMVG, also aus Ihrer Sicht? Und wie weit sind denn die Abstimmungen mit dem BMI? Und genau.
Also zum Thema Luftsicherheitsgesetz, das ist in der Verantwortung des BMI, da ist ja schon was dazu gesagt worden. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir ja derzeit auch einen Gesetzentwurf eingebracht haben. Das Kabinett hat ja den Entwurf zum Gesetz militärische Sicherheit gebilligt. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es, wenn dieses Gesetz vom Parlament angenommen wird, erweiterte Befugnisse für die Feldjägertruppe geben wird. Wir stehen ja häufig vor der Herausforderung, dass die Operateure, die Bediener von Drohnen außerhalb des Kasernenzauns stehen. Sie wissen, wir können grundsätzlich über militärischen Liegenschaften tätig werden, allerdings nicht außerhalb des Kasernenzauns. Und um uns da besser zu verschränken, auch mit den Sicherheitsbehörden der Länder, schneller zu werden, wird es also dann zukünftig absehbar möglich sein, dass die Feldjäger eben auch außerhalb von militärischen Liegenschaften tätig werden, um beispielsweise Drohnenpiloten zu lokalisieren und sie dann gegebenenfalls auch festzuhalten, bis die Polizei da ist und die Identität festgestellt werden kann.
Eine Nachfrage. Im Herbst wird es zum Gesetzentwurf kommen oder zum Abschluss? Wie sehen Sie den Zeitplan?
Das Artikelgesetz Militäre Sicherheit ist vom Kabinett beschlossen, geht es ins parlamentarische Verfahren. Da müssten Sie dann beim Bundestag nochmal nachfragen, wie weit jetzt entsprechend halt die einzelnen Lesungen des Gesetzes terminiert sind.
Herr Jess.
Erste Frage ans BMI. Sie kennen die Stellungnahme des Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, der die Pläne, die Bundeswehr zu Hilfe rufen, von Herrn Dobrindt ablehnt und sagt, als Polizeiminister müsse er den eigenen Apparat, also die Polizeidienststellen, ertüchtigen und ausbilden. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
Herr Jessen, Sie wissen, dass wir uns nicht zu Einzeläußerungen von Gewerkschaftsmitgliedern äußern. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen auch sagen, dass wir im Bundespolizeigesetz daran arbeiten, auch bestimmte Befugnisse an die Bundespolizei zum Thema Drohnenabwehr auszuweiten. Dieses Bundespolizeigesetz ist gerade noch in der Abstimmung. Weitere Details kann ich Ihnen dazu allerdings nicht sagen.
Die Frage, Folgefrage, ich weiß nicht, an wen sie gehen soll. Welche Form von besserer Drohnenabwehr auch immer wird kosten? In welchen Kosten- und Zusatzkostenüberlegungen bewegen sich derzeit die Gespräche und Planungen?
Kann ich vielleicht auch übernehmen. Also das hat Bundesinnenminister Dobrindt auch am Wochenende bereits erklärt, dass er sich natürlich für den Haushaltsplan 26 nochmal anschauen möchte, wie kann man das Thema Drohnensicherheit aus Gestaltung auch der Bundespolizei, auch im Zuge dieses Drohnenabwehrzentrums, das er angekündigt hat, wie kann man das auch finanziell hinterlegen. Dazu laufen gerade die Abstimmungen und die Überlegungen, aber Sie können sich sicher sein, dass das auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist, um das natürlich auch finanziell mit finanziell zu hinterlegen.
Herr Gebauer.
Ich hätte zwei Fragen. Eins wahrscheinlich ans BMI und eins ans BMVG. Frau Frühhoff, können Sie vielleicht mal ein bisschen sagen, am Freitag gab es ja Meldungen aus Schleswig-Holstein über Drohnenüberflüge, noch mit einer sehr, sagen wir mal, zurückhaltenden Faktenlage. Jetzt übers Wochenende hat man sich das ja wahrscheinlich ein bisschen angeguckt. Was weiß man über diese Drohnenüberflüge am Freitag? Und eine Frage ans BMVG. Auch am Wochenende wurde mitgeteilt, die Bundeswehr unterstützt für den kleinen Gipfel in Kopenhagen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen sagen, neben dem, was in der Pressemitteilung sozusagen ausgeführt wird, welche Fähigkeiten oder welche zusätzlichen Fähigkeiten wird die Fregatte Hamburg noch mitbringen, um sozusagen da zu unterstützen? Was können die machen?
Fangen wir vielleicht beim BMI an.
Es gab diesen Drohnenüberflug in Schleswig-Holstein. Das hat auch das Land Schleswig-Holstein, das Landesinnenministerium, ja am Freitag schon bestätigt. Zu weiteren Details, welche Drohnen, wie viele da gesichtet wurden, würde ich mich jetzt nicht äußern wollen, einfach weil das auch eine sicherheitsrelevante Aspekte sind. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Bedrohungslage, was die Drohnenüberflüge angeht, hoch ist. Und dass die Gefahrenabschätzung in jedem Einzelfall wieder getätigt werden muss. Dass aber generell man sagen kann, dass bisher keine akute Gefahr bei den Überflügen festgestellt wurde. Aber generell gesagt nicht in Bezug auf den Fall in Schleswig-Holstein.
Ja, auf Ersuchen der dänischen Ratspräsidentschaft wird die Bundeswehr bei der Unterstützung Dänemarks bei der Abwehr von Drohnen beim anstehenden Gipfel unterstützen. Das haben wir ja am Samstagabend mitgeteilt. Sie werden verstehen, dass ich zu Details der technischen Ausrüstung, zu Einsatzorten und Einsatzregeln hier nicht ins Detail gehen kann. Fakt aber ist, dass der Beitrag der Bundeswehr auf zwei Säulen basieren wird. Zum einen sind das eben bodengebundene Kräfte der Luftwaffe, die da zum Einsatz kommen, die speziell für Drohnenabwehr ausgerüstet und ausgebildet sind. Und Seegestützt, Herr Gebauer, Sie haben es angesprochen, wird es sein, die Fregatte Hamburg, die ja derzeit eben der NATO untersteht und auch in die Operation Baltic Sentry eingemeldet ist. Die Hamburg ist eine Luftverteidigungsfregatte der Sachsenklasse. Das heißt, dieses Schiff ist mit einer speziellen Sensorik ausgestattet, um weiträumig ein Luftlagebild herstellen bzw. erstmal also überwachen zu können, kann diese Daten dann natürlich austauschen mit Partnern, mit anderen maritimen Einheiten, aber natürlich auch mit den Sicherheitsbehörden in Dänemark. Sie wird also einen Beitrag dazu leisten können, dass gegebenenfalls unidentifizierte Luftobjekte, die sich entsprechend halt an den dänischen Seegrenzen bewegen, rechtzeitig aufgefasst, erkannt werden und dann können weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
Vielleicht eine Nachfrage dazu. Das heißt, die Kernmission ist schon Beitrag zum Luftlagebild, nicht so sehr mögliche Abwehr oder Wirkung gegen solche Flugobjekte.
Da gilt natürlich das Gebot der Verhältnismäßigkeit und es gilt natürlich auch das Gebot, Kollateralschäden zu vermeiden. Sie können sich vorstellen, dass wir in einem urbanen Raum wie Kopenhagen sicherlich nicht mit Flugkörpern, mit denen die Fregatte ausgestattet ist, auf Kleinstdrohnen schießen werden.
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Steiner.
Ja, da wäre ich natürlich sehr versucht, noch zu fragen, wie sich das dann für Deutschland auswirkt in der Beurteilung. Aber das verschieben wir vielleicht dann noch mal einen Moment. Ich würde von Frau Frühauf gerne mal noch wissen, die Bundespolizei hat in der Vergangenheit in ihrer Eigenschaft als eben zuständige Behörde beispielsweise für den Flughafen Frankfurt Drohnenabwehrsysteme beschafft. Ich würde gerne wissen, wie oft sind die eigentlich zum Einsatz gekommen und welche Erkenntnisse hat die Bundespolizei daraus gezogen, die sie jetzt in das für mich immer noch nicht ganz verständliche Drohnenabwehrzentrum Konzept einbringen kann. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was das eigentlich genau tun soll.
Zu Ihrer Frage zum Thema Flughafen Frankfurt und Drohnenabwehr. Es gibt da eine Erprobung. Zu Zahlen kann ich Ihnen deswegen, weil es auch eine Erprobungsphase ist, erstmal nichts sagen. Und das Ziel ist, nach Auswertung dieser Erprobung unverzüglich die erforderliche Technik für die Verkehrsflughäfen in der Verantwortung der Bundeswehr zu beschaffen. Allerdings, wie gesagt, läuft die Erprobungsphase auch noch. Zu der Frage Drohnenkompetenzzentrum. Es sollen Kompetenzen der Länder und des Bundes gebündelt werden. Es soll aber auch darum gehen, Technik weiter zu erproben, zu erforschen, weil das hat Bundesinnenminister Dobrindt auch gemacht. Es gibt einen Wettlauf zwischen der Drohnentechnik und der Drohnenabwehr und da müssen wir besser werden.
Kurze Nachfrage zum letzten Punkt. Herr Harms, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses Thema Drohnenabwehr lag ja bislang in erster Linie beim BMVG im Bereich CER und andere. Wie soll das sozusagen aus Ihrer Sicht koordiniert werden? Ist das BMVG bereit, seine Kompetenzen dort auch mit dem BMI und den Landesbehörden zu teilen?
Also es gibt jetzt eine Initiative des Bundesinnenministers. Ich gehe davon aus, dass er die auch im Weiteren mit dem Verteidigungsminister besprechen wird und dann wird sicherlich im Rahmen der ressortübergreifenden Zusammenarbeit auch das BMVG einen Beitrag wie auch immer leisten. Das werden wir dann in den nächsten Wochen sicherlich noch ausdefinieren.
Herr Jess.
Frage ans BMVG und vielleicht auch BMI. Im allgemeinen Narrativ wird die Herkunft und Steuerung der Drohnen mit Putin assoziiert. Gibt es dafür eigentlich materielle Evidenz, Beweise? Oder ist es die Evidenz der Plausibilität, weil man ihm ja alles zutrauen kann?
Also das ist eine Antwort, die Sie sicher nicht zufriedenstellen wird, aber sicherlich gibt es nachrichtendienstliche Erkenntnisse, zu denen kann ich hier nicht sprechen. Und es gehört ja auch zur Natur hybrider Angriffe, dass oftmals der Verursacher im Dunkeln bleibt. Damit soll eben Unsicherheit geschürt werden. Ich denke, wir werden nicht bei jedem Vorfall, den wir jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, am Ende auch herausfinden, wer tatsächlich verantwortlich ist. Denn das Spektrum reicht ja sehr weit vom, da schaue ich jetzt erstmal auf die Vorfälle, die uns selbst beschäftigen. Das reicht ja vom Hobbypiloten, der sich vielleicht gar nicht bewusst darüber ist, dass seine Drohne halt nicht über militärischen Liegenschaften fliegen darf, über den schon viel zitierten Low-Level-Agent bis hin zu tatsächlich staatlichen Akteuren, die hier Drohnen einsetzen.
Genau auf den letzten Aspekt, beruht auch meine Frage. Wir haben in der Vergangenheit relativ häufig Drohnengefährdungen erlebt, die dann tatsächlich von Hobbypiloten oder sonst was ausgehen. Deswegen interessiert mich schon, und vielleicht können Sie doch etwas mehr sagen, ohne Geheimhaltungsvorschriften zu verletzen, wie belastbar und in welchem Umfang sind Informationen, die darauf hindeuten oder eindeutig schließen lassen, dass dieses gezielte Einsätze seitens Russland oder politisch-militärischer Partner von Russland sind?
Also jeder Drohneneinsatz, den wir feststellen, der wird natürlich auch untersucht. Man versucht auch nachzuvollziehen, wo kommt diese Drohne her. Kann man also sozusagen den Ausgangsort dieser Drohnenoperationen lokalisieren. Sie wissen auch, dass es Verdacht gibt, dass das beispielsweise im Ostseeraum von Schiffen ausgeht. Wir hatten auch Vorfälle, da kann die Kollegin des BMI vielleicht was dazu sagen, auch in der jüngsten Vergangenheit, dass eben auch Schiffe untersucht worden sind, zum Beispiel im Nordostseekanal, wo man eben Anhaltspunkte hatte. Also es gibt Anhaltspunkte und da, wo es möglich ist, gehen wir dementsprechend auch nach. Aber also für jeden Fall wird es diese eindeutige Zuordnung sehr wahrscheinlich nicht geben können.
Nordostseekanal, das Stichwort.
Ich glaube, das hatten wir hier auch in den diversen Regierungspressekonferenzen immer wieder auch schon berichtet und betont, dass natürlich die Bundespolizei in der Ostsee verstärkt Drohnen und Gefährdung auch wahrnimmt. Vielleicht noch dahingehend ergänzend, dass die Zahl der Drohnensichtungen zugenommen hat. Das kann man schon so sagen. Und auch, dass wir wahrnehmen, dass es weitgehende Drohnentechnik gibt. Also nicht nur die Quadrocopter, sondern auch beispielsweise diese Starflügler, deren Einsatz und die ja auch größer sind, deren Einsatz wir schon weiter beobachten, wer diese Drohnen gestartet hat, möchte und kann ich mich auch nicht weiter äußern.
Danke. Herr Fechner.
Vielen Dank, Nico Fechner, DTS. Herr Harms, können Sie noch mal sagen, historisch, wie lange es Drohnensichtungen über Bundeswehreinrichtungen schon gibt und wie und wann sich das entwickelt hat, also quantitativ?
Also ich würde jetzt mich zu der Stein-These hinreißen lassen, dass seit es eben Drohnen gibt, wir auch entsprechend natürlich uns mit der Herausforderung der Drohnen auseinandersetzen. Wir nutzen Drohnen auch, das wissen Sie. Und wir haben natürlich eine akute Zunahme verzeichnet in dem Moment, wo man eben Drohnen tatsächlich auch, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, im Baumarkt kaufen kann. Ja, also entsprechend natürlich die Verfügbarkeit. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, welche Typen an Drohnen es auch gibt. Also gibt es ein weites Spektrum. Sie können das im Internet bestellen. Sie können das tatsächlich irgendwo kaufen. Und es gibt, glaube ich, auch einige Menschen, die das sich zum Hobby gemacht haben, mit solchen Drohnen entsprechend dann auch zu operieren. Und ich, also seit wir Drohnen auch in der breiten Gesellschaft sehen, haben wir, oder die Nutzung von Drohnen in der breiten Gesellschaft sehen, haben wir uns sicherlich auch, oder haben wir, kann man sagen, uns dann entsprechend auch mit diesem Thema noch stärker auseinandersetzen müssen.
Herr Geber.
Ich hätte noch mal zwei Fragen. Eine Frage an das BMVG. Es gab ja letzte Woche Berichterstattung, beziehungsweise der Minister hat es ja selber angesprochen. Es ist nicht ganz related, aber ein niedriger Überflug von russischen Aufklärern über der Fregatte Hamburg, die wir ja an anderer Stelle hier schon mal erwähnt haben. Jetzt im Nachhinein, wie wird dieser Vorfall bewertet? War das ein unfreundlicher Akt oder gar eine Provokation? Und vielleicht können Sie zu dem Vorfall selber noch mal was sagen. Und Herr Hinterseher, es gab auch Berichterstattung über ein Gespräch in Moskau von deutschen, französischen und britischen Botschaftern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über Drohneneinflüge in den NATO-Luftraum mit russischen Stellen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wer hat eigentlich zu diesem Gespräch eingeladen? War das eine europäische Initiative, mit den Russen zu sprechen? Mit wem hat man eigentlich gesprochen? Und welche Botschaft haben die drei Botschafter dort überbracht in Moskau?
Ja, zum Vorfall Hamburg kann ich noch mal ausführen, dass es entsprechend zwei Vorfälle gab rund um das letzte Wochenende. Annäherung eines russischen Aufklärungsflugzeugs an die Fregatte Hamburg, beides in der Ostsee. Wir bewerten das, was da passiert ist, und das sind im Wesentlichen ja Überflüge in geringer Höhe gewesen, als unnötig, als provokant, aber nicht als unsicher. Es gab eben auch keine materiellen oder personellen Schäden. Die Fregatte hat ihren Auftrag auch fortgesetzt. Und zur Bewertung dieses Vorfalls aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das auch in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist. Also wir sehen da kein neues Phänomen. Ich würde also auch nicht sagen, dass sozusagen jetzt hier mit erhöhter Aggressivität vorgegangen wurde, weil wir eben diese entsprechenden Überflüge kennen aus der Vergangenheit. Dort immer besonnen reagieren, deeskalierend reagieren. Von daher ist es sicherlich provokant gewesen, aber es ist ein Stück weit entsprechend auch, muss man leider sagen, Normverhalten.
Ja, ich kann dazu lediglich sagen, dass es letzte Woche, ich denke, Sie beziehen sich darauf, ein E3-Gespräch, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, im russischen Außenministerium gab. Dabei ging es aber vorrangig um Fragen des Snapbacks, Es war eine Demarche mit Bezug auf Iran und auf den Snapback, der mittlerweile vollzogen ist. Und ich kann darüber hinaus aus dem Gespräch, es ging um den Gespräch natürlich auch um Luftraumverletzungen auf der Ebene, wie wir es gerade ausgeführt haben. Ansonsten kann ich aus vertraulichen Gesprächen hier nicht weiter berichten.
Ist denn die Darstellung, die öffentlich transportiert wurde, richtig, dass die drei Botschafter dort nochmal Beunruhigung oder sogar Protest gegen diese vermehrten Luftraumverletzungen eingelegt haben?
Naja, also was ich, Sie spielen vermutlich auf eine Meldung von letzter Woche an, die, glaube ich, durch eine Nachrichtenagentur verbreitet wurde. Also in dieser Form können wir es nicht bestätigen, dass es stattgefunden hat. Für den Umgang mit Luftraumverletzungen gibt es natürlich klare Vorgehensweisen innerhalb der NATO. Und dazu hat sich der NATO-Generalsekretär vergangene Woche ja auch geäußert und auf dieser Ebene oder auf dieser Linie wurde dort vorgetragen.
Herr Stein.
Ich ziehe zurück, zwecks Zeit.
Gut, das ist sehr nett. Jetzt habe ich keine weiteren Fragen mehr zu Drohnen. Damit wechseln wir das Thema und Herr Warwick hat das Thema Gaza-Flottille benannt.
15 deutsche Staatsbürger, die sich an Bord der Gaza-Flottille befinden, haben sich am 24. September an Kanzler Merz, Außenminister Wadepool und Verteidigungsminister Pistorius gewandt und gebeten, ihnen mitzuteilen, welche Maßnahmen die Bundesregierung zum Schutz der deutschen Staatsbürger angesichts der israelischen Drohung gegen den zivilen Flottenverband zu treffen gedenkt. Da würde mich interessieren, haben denn der Kanzler, der Außenminister und der Verteidigungsminister diesen Brief erhalten? Und wenn ja, planen Sie denn auf das Schutzgesuch der eigenen Staatsbürger zu reagieren?
Ja, Herr Warwick, Sie haben vermutlich auch vom Wochenende unsere Äußerung auf sozialen Medien dazu gesehen, denn wir haben uns dazu verhalten. Unser Ziel ist es, dort das Zulaufen auf eine Konfrontation zu vermeiden. Die israelische Regierung hat ja öffentlich gemacht, dass sie den Schiffen der Flottille eben keinen Zugang zum Gazastreifen als aktivem Kriegsgebiet gewähren möchte und diese Einfahrt nach Gaza zu verhindern. Insofern besteht aus unserer Sicht das Risiko eines auch gewaltsamen Eingreifens der israelischen Seite, um diese Flottille zu stoppen. Und darauf weisen wir natürlich hin. Gleichzeitig steht das Auswärtige Amt mit der israelischen Regierung in Kontakt. Wir haben die israelische Regierung zur Einhaltung völkerrechtlicher Pflichten in ihrem Vorgehen aufgefordert. Wir haben dazu aufgerufen, den Schutz aller an Bord Befindlichen, darunter, wie Sie sagen, gibt es auch deutsche Staatsangehörige, unbedingt zu gewährleisten. Und das Auswärtige Amt rät aber zugleich den Teilnehmenden der Flottille dringend von einer Einfahrt nach Gaza ab, die Flottille zu verlassen. Sie wissen auch, dass Israel ein Angebot gemacht hat, dass man annehmen kann, diese Hilfsgüter am Hafen Aschkelon abzuladen. Und darüber hinaus möchten wir an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass wir seit mehreren Jahren eine Reisewarnung für den Gazastreifen haben. Das heißt, wir weisen in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen explizit darauf hin, dass wir Vorreisen in den Gazastreifen waren, weil konsularische Hilfsleistungen dort nur höchst eingeschränkt geleistet werden können, aufgrund der kriegerischen Handlungen im Moment quasi unmöglich sind.
Ergänzungen?
Können zumindest Verteidigungsministerium und Kanzler noch sagen, ob Sie diesen Brief auch erhalten haben und...
Also Herr Hinterseher hat Ihnen das Thema ja breit erläutert, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Gut, dann noch eine Nachfrage. Sowohl die engen EU-Partner Spanien und Italien haben ja in Reaktion auf die israelischen Drohungen jeweils Schiffe ihrer Kriegsmarine entsandt, um diese Flottille zu schützen und die respektiven Staatsbürger. Was spricht denn aus Sicht der Bundesregierung dagegen, sich diesem Beispiel der EU-Partner anzuschließen und ebenfalls ein Schiff zur Eskorte dieser Flottille zu entsenden?
Ja, noch einmal, wir stehen natürlich mit den europäischen Partnern auch in engem Kontakt zu dieser Frage. Aber darüber hinaus, über die Aussagen, die wir getätigt haben und vor allem diese Aufforderung an beide Seiten. Es geht darum, einerseits eben völkerrechtliche Bestimmungen einzuhalten und zum anderen aus unserer Sicht vor dem Hintergrund, dass es eine Gefahr gibt, die Konfrontation zu vermeiden, haben wir an der Stelle heute nichts hinzuzufügen.
Herr Tobik-Mier.
Herr Hinterseher, 15 EU-Staaten haben explizit Israel aufgefordert zur Zurückhaltung
Was würde ein Angriff auf die Flottille für Deutschland bedeuten?
Herr Taufik-Nier, ich glaube, da gilt, was wir sonst an dieser Stelle auch sagen. Es ist eine Spekulation. Was wir möchten, was unser Ziel ist, ist, dass es zu keiner Konfrontation eben kommt an dieser Stelle. Und deswegen unser Aufruf an beide Seiten, entsprechend sich an das geltende Recht zu halten beziehungsweise von einer Konfrontation abzusehen.
Herr Wipp, da ja.
Ja, genau richtig. Vielen Dank. Auch dazu, Medienberichten zufolge hat es ja Streit an Bord dieser Schiffe gegeben. Sollten Teilnehmer den Wunsch äußern, auszusteigen, um nach Deutschland zurückzukehren, würde denn die Bundesregierung in irgendeiner Weise unterstützend eingreifen? Danke.
Also das kommt sehr auf den Einzelfall an. Das ist wieder mal eine Frage, dass was wäre, wenn. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, sollten deutsche Staatsangehörige jetzt zum Beispiel in israelischen Gewahrsam kommen, dann würden wir selbstverständlich unser Recht auf konsularischen Zugang dort geltend machen. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Und nochmal der Hinweis vielleicht aufs Konsulargesetz, dass deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland in eine Notlage geraten und nicht in der Lage sind, sich selbst oder mit Hilfe anderer aus dieser Notlage herauszukommen, im Hilfe eben im Rahmen des möglichen Hilfe geleistet werden darf.
Herr Rinke dazu?
Zu Gaza.
Zu Gaza.
Herr Hille, wir nähern uns dem informellen EU-Gipfel und die Bundesregierung hatte angekündigt, dass bis zu dem EU-Gipfel eine Position gegenüber Sanktionen gegen Israel innerhalb der Bundesregierung gefunden wird. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das schon geschehen ist.
Herr Rinke, Sie haben ja schon in Ihrer Formulierung darauf hingewiesen, dass wir uns dem Termin nähern, aber er ist noch nicht eingetreten. Es gibt dazu keinen neuen Stand.
Aber das Ziel ist immer noch, dass man eine Position der Bundesregierung bis zum 1. findet.
Ja.
Herr Warwick dazu.
Ja, nochmal zurück zu der Flotilla. Die israelische Botschaft in Deutschland behauptet ja mittlerweile, die humanitäre Mission der Flotilla sei von der Hamas organisiert. Wie ist denn da der Wissensstand des Auswärtigen Amtes? Teilen Sie diese Einschätzung der israelischen Botschaft oder würden Sie der eher widersprechen?
Herr Warwick, ich glaube, ich habe dazu ausgeführt, wir haben keinen eigenen Wissensstand, aber wir haben gegenüber der israelischen Seite auf die Einhaltung völkerrechtlicher Standards hingewiesen.
Wenn wir gerade bei völkerrechtlichen Standards sind, Israel behauptet ja ebenso, dass die Seeblockade, die diese Flottilla sozusagen hinterfragt, rechtmäßig sei. Der IGH hat spätestens 2024 kam zur gegenteiligen Einschätzung. Können Sie uns da noch ganz kurz darlegen, wie die Bundesregierung das bewertet? Das ist ja auch schlussendlich auch für die Bewertung dieser Flottilla relevant. Ist die Seeblockade Israels gegen Gaza rechtsmäßig oder nicht?
Auch darauf gibt es keine einfache Antwort, denn es ist kein Ja oder Nein. Grundsätzlich ist es möglich in bewaffneten Konflikten, dass Seeblockaden ein Mittel der Auseinandersetzung sind. Das haben wir hier auch schon wiederholt gesagt. Eine Seeblockade kann unter ganz bestimmten Voraussetzungen völkerrechtskonform sein, aber die Frage, die Sie stellen, die müssten Sie an die israelische Seite richten, denn es ist an der israelischen Seite darzulegen, warum eine Maßnahme völkerrechtskonform ist.
Erstmal Herr Jessen.
Welche, vielleicht ans Auswärtige Amt oder an Herrn Hille, welche konkreten Hoffnungen setzt die Bundesregierung auf das heutige Treffen von Netanyahu-Trump?
Na, Herr Jessen, Sie wissen ja, wofür wir uns seit Monaten einsetzen. Wir fordern seit Monaten einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln. Und das ist die Voraussetzung für eine tragfähige Nachkriegsordnung. Und alle Bemühungen, die in diese Richtung führen, die begrüßen wir natürlich.
Ja, ich glaube, der Außenminister hat am vergangenen Wochenende auch am Rande der VN-Generalversammlung, Vollversammlung, darauf hingewiesen, dass wir grundsätzlich diesem Vorschlag, der entlang der Linien ist, die wir ja wiederholt vorgetragen haben, einen sofortigen Waffenstillstand, unmittelbare Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen, sofortige Freilassung aller Geiseln und eine Zukunft des Gazastreifens ohne Hamas und ohne dass eine Sicherheitsbedrohung für Israel vom Gazastreifen ausgeht, grundsätzlich begrüßenswert ist. Und insofern begrüßen wir diese Initiative.
Gibt es irgendwelche Formen von Austausch, Konsultation, wie auch immer, zwischen der Bundesregierung und der US-Administration im Vorfeld dieses Besuches, wo man die eigene Position noch mal einbringen konnte und kann? Oder nehmen Sie sozusagen dann nur noch informatorisch zur Kenntnis, was dort besprochen wird und wurde?
Herr Jessen, die Bundesregierung steht zu allen Themen international, europäisch, mit Partnern und Freunden immer in Kontakt.
Ja, also wie gesagt, ich glaube auch der Außenminister hat verschiedentlich Kontakt mit allen Außenministern der arabischen Staaten, aber auch mit seinem israelischen Amtskollegen Kontakt gehabt im Vorfeld dieser Gespräche. Und natürlich ist das Ganze ein Ausfluss ständiger diplomatischer Bemühungen und Austausches, auch mit der amerikanischen Seite. Und Deutschland bringt sich natürlich aktiv ein.
Herr Warwick. Noch eine ganz kurze Verständnisfrage hinter Sie. Sie hatten jetzt gesagt, die völkerrechtliche Bewertung der Seeblockade Israels sei nicht so einfach und nicht mit Ja, Nein zu beantworten. Das mag ja grundsätzlich gelten, aber meine Frage war ja, dass Israel dies als rechtsmäßig bezeichnet, der IGH als unrechtsmäßig. Und da würde ich ganz gerne wissen, sieht die Bundesregierung sich eher auf Seiten der Einschätzung des IGH oder eher auf Seiten Israels? Das ist ja durchaus zu beantworten.
Darauf habe ich Ihnen gerade eine Frage gegeben, nämlich dass diese eine Einzelfallbewertung ist, die nicht so einfach zu beantworten ist. Es kann unter bestimmten Voraussetzungen so sein, aber deswegen die Bitte, dass Sie diese Frage dann an die israelische Seite richten. Ja, denn es ist nicht an der Bundesregierung, das zu erklären.
Nee, aber
das völkerrechtskonforme Verhalten muss nicht die Bundesregierung erklären.
Nein, aber meine Frage geht ja darauf hin, der IGH hat das ja schon als unrechtsmäßig eingeschätzt. Wenn ich das richtig gehe, steht hier die Bundesregierung, teilt die Bundesregierung diese Einschätzung des IGH nicht? Sonst würde Ihre Antwort ja keinen Sinn ergeben.
Ich verstehe.
Der IGH sagt, es ist nicht rechtsmäßig, diese Seeblockade, und Sie sagen, das ist nicht so einfach. Damit stehen Sie in gewisser Opposition zur Einschätzung des IGH, was Deutschland ja sonst eher selten macht.
Wir stehen nicht in einer Opposition zur Einschätzung internationaler Gerichte. Sie haben eine ganz grundsätzliche Frage gestellt. Ich habe gesagt, diese Frage lässt sich grundsätzlich so nicht beantworten. Es ist eine Einzelfallfrage. Insofern ist es an Ihnen, diese Frage an die Seite zu richten, die diese Seeblockade dann zu verantworten hat.
Gibt es weitere Fragen zu Gaza? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Eckstein mit einem neuen Thema dran, glaube ich.
Ich hätte eine Frage an die Bundesregierung, Herr Hille. Das Bundesinnenministerium hat am Wochenende mitgeteilt, dass im Oktober Top-Beamte des Bundesinnenministeriums nach Kabul reisen werden, um dort vor Ort zum Thema Abschiebungen zu verhandeln. Meine Frage richtet sich nicht an das Innenministerium, sondern tatsächlich einmal an die Bundesregierung. Erstmal ist dieser Schritt innerhalb der Bundesregierung abgesprochen, weil es ja doch einen grundsätzlich anderen Umgang mit der Regierung in Kabul offenlegen würde.
Herr Eckstein, ich sehe ehrlicherweise den grundsätzlich anderen Umgang nicht, den Sie jetzt postulieren. Wir haben, ich will jetzt mich nicht auf eine Zahl festlegen, etliche Male hier von dieser Stelle über diesen Sachverhalt gesprochen, und da geht es um technische Kontakte, um das Ziel zu erreichen, Straftäter und Ausreisepflichtige aus Deutschland nach Afghanistan zurückführen zu können. Und dafür braucht es technische Wege. Und technische Wege machen technische Gespräche notwendig. Also von daher, wenn Ihre Frage war, ob das abgestimmt ist, ja, natürlich. Der Bundesinnenminister arbeitet daran, die Ziele des Koalitionsausschusses umzusetzen. Und dabei hat er natürlich die Unterstützung der Bundesregierung.
Ja, noch eine Nachfrage an das Auswärtige Amt dazu. Vor genau 2 Wochen wurde Herr Wadephul, der Außenminister, genau auf dieses Thema angesprochen, ob es Gespräche auch in Afghanistan selbst geben soll. Herr Wadephul sagte damals im Interview mit dem ZDF vor 2 Wochen, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Gespräche in Katar, technische Gespräche, und es gäbe keine Notwendigkeit, zum jetzigen Zeitpunkt darüber hinaus zu gehen. Wurde 2-mal nachgefragt, ob das nicht dann doch in Kabul stattfinden sollte, was Herr Wadephul 2-mal verneinte. Wie erklären Sie jetzt diese neue Einschätzung, und welche Rolle spielt das Auswärtige Amt möglicherweise auch in der Vorbereitung dieser ja jetzt angekündigten Gespräche für den Oktober?
Ich glaube, wir haben hierzu auch vor 2 Wochen genau schon ausgeführt, nämlich dass auch unser Verbindungsbüro in Doha immer wieder auch schon Reisen nach Kabul unternommen hat, um mit verschiedenen Akteuren im VN-System, Menschenrechtsorganisationen und dergleichen auch sprechen zu können. Insofern ist dieser Widerspruch an sich nicht gegeben. Natürlich gilt das, was der Außenminister damals gesagt hatte. Und darüber hinaus habe ich den Ausführungen des stellvertretenden Regierungssprechers hier nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Eckstein nochmal und dann Herr Gebauer. Vielleicht erst Herr Gebauer, dann.
Ich habe noch mal eine auch kurze technische Frage genau zu diesem Komplex. Auf der einen Seite betont ja die Bundesregierung auch kürzlich noch mal in schriftlichen Anfragen, hat Herr Geier noch mal, glaube ich, an die Grünen geantwortet, man erkennt das de facto Regime in Afghanistan nicht an. Das ist ja auch die Linie. Also bei Ihnen im Haus würde man wahrscheinlich dann sagen, welche Prokura hat denn dann eigentlich, haben diese Gesprächspartner, mit denen man spricht, wenn man diese Regierung gar nicht anerkennt, dann spricht man ja im Prinzip mit nicht legitimierten, also frage ich mich einfach, wie das dann technisch funktioniert. Also wie soll man sich auf irgendetwas, was eine Regierung, die man nicht anerkennt, uns dort mitteilt, wie soll man sich darauf verlassen können?
Vielleicht kann ich das übernehmen und wir gehen mal U3.
Dann gehen wir jetzt unter 3.
Also wer dann zurück nach Afghanistan geführt wird, also wie gesagt, Straftäter, Gefährder, das entscheiden die Länder. Die Anmeldungen für diese Abschiebeflüge, Rückführungsflüge sind bei den Ländern. Deswegen, und wenn es dadurch, dass es auch immer individuelle Prüfungen sind, kann ich Ihnen da auch keine Größenordnung geben, was die Zahlen angeht. Und das Thema Handgeld, das hatten wir, glaube ich, auch in diversen Regierungspressekonferenzen besprochen, aber ich kann das gerne noch mal wiederholen, dass vom Bundesinnenministerium dort keine Vorgabe besteht. Also es gibt da keine Empfehlung, ein Handgeld auszuteilen. Das entscheiden die Länder individuell. Es gibt da auch eine Breite der Entscheidungen. Ich glaube, bei dem vergangenen Abschiebeflug war Bayern, ich müsste noch mal die Zahlen nachschauen, hat einen ganz geringen Betrag an sogenannten Handgeld mitgegeben. Also da gibt es keine Vorgabe von diesen 1.000 Euro, von denen immer wieder gesprochen wird. Dem widerspreche ich. Das wurde nicht vom Bundesinnenministerium so bestimmt.
Wir sind wieder unter 1, deswegen ist Herr Eckstein dran. Er hat noch eine Frage dazu.
Ich hätte noch eine Frage, Frau Frühhoff. Könnten Sie noch mal spezifizieren, weil Sie das so betont hatten mit den Top, also Ihr Ministerium betont hatte, mit den Top-Beamten, was man sich darunter vorstellen muss?
Also das Ministerium hat nicht Top-Beamte betont. Das war, glaube ich, ein Wording der Bild-Zeitung.
Ich habe das schriftlich.
Okay. Wir sprechen von Verantwortlichen, die Verantwortlichen des Bundesinnenministeriums, die dort natürlich auf einer technischen, aber sehr verantwortungsvollen Ebene Richtung Kabul reisen werden.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, nur weil das jetzt irgendwie unklar ist. Also auf Anfrage hatte das Bundesinnenministerium am Wochenende mitgeteilt, dass im Oktober Top-Beamte nach Kabul reisen werden.
Das schaue ich mir noch mal an. Aber ich kann Ihnen sagen, ob wir das Wording Top-Beamte oder Verantwortliche des Bundesinnenministeriums...
Es geht aber, ist es unterhalb von Staatssekretärsebene?
Dazu werde ich mich jetzt nicht äußern.
Herr Jessen.
Das wäre aber eine Nachfrage zu Informationen unter 3.
Gut, dann müssen wir nochmal unter 3 gehen. Das heißt,
Herr Steiner. Ja, genau. Schauen wir dann mal, wie weit wir unter 1 kommen. Frau Frühhoff. Auch nochmal anknüpfen an die Ebenenfrage. Es macht ja einen Unterschied, ob es ein, ich sag mal, technischer Beamter bis Unterabteilungsleiter ist oder ob es ein politischer Beamter darüber ist, also ein Staatssekretär oder ein Abteilungsleiter, auch protokollarisch. Daher die Frage, die eben unter 1 gestellt wurde. Reden wir wirklich von technischen Beamten oder reden wir von politischen Beamten?
Wir reden von Personen, die auf jeden Fall die Prokura haben und die Entscheidung vor Ort zu treffen.
Das ist natürlich auch aus einem anderen Grund relevant, welches Level das ist, denn auf der Gegenseite muss ja protokollarisch dann auch dem entsprochen werden. Wer nimmt denn auf Taliban-Seite an diesen Gesprächen teil?
Herr Steiner, das ist ein netter Versuch, aber Sie werden von mir jetzt keine weiteren Details zu den Gesprächen, die ja natürlich auch sicherheitsrelevant sind, erfahren. Und deswegen verweise ich Sie auf die Antworten, die ich Ihnen bisher gegeben habe.
Herr Tofik-Nier, versuchen Sie mal Ihr Glück.
Einfach mal, technische Frage. 1, 2, 3, was immer.
Wenn es jetzt direkte Gespräche mit den Taliban gibt, plant man jetzt das Büro in Doha zu schließen, das Verbindungsbüro, oder bleibt das weiterhin offen?
Das geht ans Ende.
Ja, das Verbindungsbüro in Doha bleibt weiter geöffnet.
Dann ist Herr Thorau. Sind Sie da? Nee, da sind Sie.
Ja, ich schätze auch mal eher unter drei. Also würde ich jetzt mal so
fragen denken. Sie doch erstmal und dann gucken wir mal.
Frau Frühauf, auf was richten Sie sich dann ein oder was stellen Sie sich vor, was ist eigentlich relativ naheliegend, die afghanische Seite dann haben möchte dafür? Weil Sie wollen ja was von Ihnen. Sie wollen ja jetzt einen, so wie ich das verstanden habe, einen klareren Weg, einen verbindlicheren Weg, wie man Abschiebungen technisch durchführen kann. Das ist ja der Sinn. Und dann drängt es sich ja auf, dass die afghanische Seite sagt, was sie dafür haben möchten. Auf was stellen Sie sich dann da ein? Könnte das am Ende dann genau diese Anerkennung sein?
Da können wir gerne U1 bleiben, weil ich Ihnen U3 auch keine andere Antwort geben werde, als dass Teil dieser Gespräche kein Deal ist, sozusagen, was der eine für den anderen bekommt, sondern es geht darum zu klären, wie man Abschiebungen regulär und regelmäßig nach Afghanistan von Deutschland oder den Schlüsselpartner Katar hinbekommen kann und wie man das regelmäßig durchführen kann. Und da geht es nicht darum, dass man von dem einen was bekommt dafür.
Herr Steinhartung.
Ja, ich versuche es nochmal mit den Hinterseher an der Stelle. Es wird so fein diplomatisch von der de facto Regierung gesprochen, ohne eine Anerkenntnis eben jener Regierung, welche diese bildet. Aber handelt es sich bei dem, wie es jetzt protokollarisch behandelt wird, nicht um eine de facto Anerkennung, wenn auch nicht um eine de jure?
Herr Steiner, wir haben uns dazu ja mehrfach geäußert, auch zu der Frage, was technische Kontakte sind. Und ich glaube, diese Frage haben wir vor 2 Wochen hier schon behandelt, beantwortet und dabei würden wir es auch belassen.
Nur zur Absicherung, das heißt, alle Schritte, die Sie jetzt unternehmen, sind auch mit der de jure Regierung Afghanistans bzw. derer Vertreter besprochen?
Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus möchten mit der de jure Regierung. Es gibt eine de facto Regierung in Afghanistan, darauf haben wir verschiedentlich hingewiesen. Und es gibt Sie wissen, wir haben Kontakte, beziehungsweise wir haben einen Staat Afghanistan, zu dem es diplomatische Beziehungen weiterhin gibt. Aber die Frage der Vertretung ist eben ungeklärt.
Herr Hinterseher, nur damit ich das richtig verstehe. Der Staat Afghanistan, dessen Vertreter Sie anerkannt haben, also beziehungsweise die bei Ihnen auch hinterlegt sind in der Diplomatenrolle, wird mit denen gesprochen über das, was Sie jetzt mit der de facto Regierung besprechen?
Herr Steiner, auch dort, wir sind natürlich ständig mit den afghanischen Auslandsvertretungen in Deutschland in Kontakt, grundsätzlich. Sie wissen aber, vertrauliche Gespräche behandeln wir auch vertraulich.
Herr Fechner noch mal dazu. Wo sind Sie?
Da. Ich würde beim Thema Afghanistan bleiben, aber in eine etwas andere Richtung fragen. Welche Informationen haben Sie dazu, dass die USA den Luftwaffenstützpunkt Bagram zurückhaben wollen? Und wie bewertet die Bundesregierung dieses Vorhaben?
Wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse.
Weil das hatte Trump in London noch angekündigt.
Ja, wir haben verschiedene Ankündigungen und auch Berichte dazu gesehen, aber Sie haben ja nach unseren Erkenntnissen gefragt. Ich kann Ihnen hier keine eigenen Erkenntnisse der Bundesregierung vortragen.
Herr Steiner, noch eine Frage.
Nur um das überspezifische Dementi auszuschließen, wenn Sie keine eigenen Erkenntnisse haben, ist das eine. Gab es Anfragen seitens der US-Seite, entweder Herr Harms, Herr Hinterseher, an eine der zuständigen Stellen für eine mögliche deutsche Unterstützung jedweder Art?
Ich hätte Ihnen zu solchen Gesprächen hier nichts mitzuteilen.
Herr Harms, auch nicht. Gibt es weitere Fragen zum Stichwort Afghanistan? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege hier vorne dran.
Dankeschön, Tom Schmidtgen für Politico. Eine Frage an das BMWE zu den Zöllen, die am Freitag auch noch unbeantwortet blieb. Donald Trump hat ab 1. Oktober, das ist am Mittwoch, neue Zölle angekündigt. 100% auf Pharma, 25% auf schwere Lkw. Aus Sicht des BMWE, welche Zölle gelten denn für deutsche Exporteure? Die beschlossenen 15% oder die neu angekündigten?
Da gilt weiter das, was ich am Freitag gesagt habe. Leider, es
ist meines Wissens weiterhin keine rechtliche Umsetzung auf US-Seite erfolgt. Deswegen sind wir darauf angewiesen, abzuwarten. Die EU-Kommission hat sich ja mittlerweile geäußert, dass aus ihrer Sicht die Vereinbarung zwischen EU und USA bedeutet, dass für den Pharmabereich die 15% gelten. Wir warten darauf, dass die USA die angekündigten Zölle dann jetzt in irgendeiner Form rechtlich umsetzt und dann können wir eine nähere Bewertung vornehmen.
Nachfrage zu den schweren Lkw mit den 25%. Verhält es sich da ähnlich wie mit den Pharmaprodukten?
Dazu ist mir zumindest nichts anderes bekannt.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Zölle? Das sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema dran.
Wie bewertet die Bundesregierung den Ausgang der Parlamentswahl in der Republik Moldau?
Herr Jessen, erstens kann ich Sie darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, dass es ein gemeinsames Statement gegeben hat des Bundeskanzlers zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Das empfehle ich, das ging unmittelbar vor der RegTK raus. Das empfehle ich in dem Zusammenhang natürlich zur Lektüre. Ansonsten kann ich sagen, dass es eine gute Nachricht für Moldau und Europa ist, dass die deutliche Mehrheit der Moldauerinnen und Moldauer für den proeuropäischen Kurs der Partei PAS, Partei für Aktion und Solidarität, der Präsidentin Maya Sandu gestimmt hat. Sie wissen ja auch, dass Bundeskanzler Merz zusammen mit Präsident Macron und Ministerpräsident Tusk ja auch Ende August selbst in Chisinau waren und das unterstreicht, wir stehen an der Seite einer freien und europäischen Republik Moldau. Wir werden unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der moldauischen Regierung fortsetzen.
Ja, danke. Bitte um Vergebung, dass es mir nicht möglich war, die Erklärung auf dem Fahrrad zu lesen.
Keine Aber Vergebung ich nötig, Sie können es ja nachholen. Ja.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Fechtner mit einem neuen Thema dran.
Ja, vielen Dank. Frage ans BMJV und das Landwirtschaftsministerium. Ich warte gerade kurz, weil es da noch Abstimmung gibt. Die SPD will das sogenannte Containern entkriminalisieren. Wie ist da die Position Ihrer Ministerien?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also zum einen würde ich jetzt nicht auf einzelne Äußerungen aus dem politischen Raum hier konkret eingehen. Ich kann immer sagen, Containern ist jetzt im Koalitionsvertrag, also die Entkriminalisierung des Containerns, nicht vorgesehen. Das gab ja in der letzten Legislaturperiode ein entsprechender Vorstoß, der dann letztlich daran gescheitert ist, dass die Länder, in deren Zuständigkeit es dann letztens eben fällt, sich nicht einig waren darüber. Wie gesagt, im Koalitionsvertrag ist es nicht vorgesehen. Wenn die Länder sich jetzt vielleicht einen eigenen Vorstoß da haben wollen, ist das natürlich unbenommen, aber von dieser Seite kann ich das dazu sagen.
Ja, fürs BMJV kann ich dem nicht viel hinzufügen. Wie gesagt, im Koalitionsvertrag ist dazu keine Vereinbarung. Generell haben wir natürlich die Strafrechtslage immer im Blick und wir haben uns auch im Koalitionsvertrag ja das Ziel gesetzt, das Strafrecht zu modernisieren. Im Hinblick auf Containern und diese Bagatellfälle hat der Kollege vom Landwirtschaftsministerium ja schon auf die Zuständigkeit der Länder in diesen Verfahren darauf hingewiesen. Da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten in der Strafprozessordnung eben so Bagatellfälle einzustellen. Das sind die 153, 153a StPO. Und dann weise ich auch noch mal darauf hin, dass bei so niedrigen Beträgen, um die es ja dann häufig geht, im Strafgesetzbuch sowieso schon vorgesehen ist, dass es nur bei Antrag auch ermittelt wird, es sind sogenannte Antragsdelikte der Diebstahl geringwertiger Sachen oder eben bei besonderem öffentlichen Interesse, was dann auch wieder eine Beurteilung der Staatsanwaltschaften vor Ort ist.
Vielen Dank.
Dann ist Herr Gebauer dran. Dazu Herr Jessen? Herr Jessen,
bitte. Frage ans Landwirtschaftsministerium. Wäre es denn aus fachlicher, also aus ernährungssichernder Sicht es sinnvoll, auch auf diesem Wege Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten?
Also ganz grundsätzlich ist es natürlich unser Ziel, die Verschwendung von Lebensmitteln deutlich zu reduzieren. Das passt vielleicht ganz gut, weil gerade heute fängt die Aktionswoche zu gut für die Tonne an. wo wir also mit vielen Aktionen auch darauf hinweisen, wie man der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken kann. Vielleicht auch darauf hingewiesen, dass der Großteil der verschwendeten Lebensmittel, 11 Millionen Tonnen im Jahr, das wäre schon eine beachtliche Anzahl, in privaten Haushalten stattfindet. Darauf zielt auch die Aktionswoche Zu gut für die Tonne, dass man hier wirklich zeigt, wie kann man es denn schaffen, weniger Lebensmittel im Haushalt und zu Hause zu verschwenden. Daneben gibt es natürlich auch noch weitere Aktivitäten des Bundeslandwirtschaftsministeriums, um Lebensmittel vor der Tonne sozusagen zu retten. Da wäre einmal eine freiwillige Vereinbarung mit dem Lebensmitteleinzelhandel, wo es eben auch darum geht, dass die entsprechend besser ihre eigenen Aktivitäten daraufhin zuschneiden. Da gibt es auch einen Zwischenbericht dazu vom Max-Rubner-Institut, der das Ganze schon mal analysiert hat. Das hat ganz positive Auswirkungen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, könnte ich in dem Zweifel nachreichen oder können Sie einfach auf der Webseite nachlesen. Das heißt, wir sind da sehr vielfältig unterwegs, was die Angelegenheit angeht. Und verweise gerne nochmal auf die Aktionswoche in dieser Woche.
Danke, ja, weil Sie sagten, es steht ja nicht im Koalitionsvertrag, aber das, was Sie jetzt sagten, über den Koalitionsvertrag hinaus, hört sich für mich so an, als wenn Sie einer Sicherung und Rettung von noch genussfähigen Lebensmitteln auch über eine Entkriminalisierung des Containerns nicht ablehnen würden, sondern Sie eigentlich in der Logik Ihres Schutzinteresses sehen. Verstehe ich Sie da richtig?
Was ich zum Containern gesagt habe, habe ich am Anfang gesagt. Da kann ich jetzt hier nichts hinzufügen.
Herr Wilb dazu? Neues Thema. Gut. So, ich habe jetzt noch 5 Kollegen. Die würde ich jetzt gerne noch, wenn wir das schnell hinter uns bringen, wäre ich dankbar. Wir fangen mit Herrn Gebauer an.
Ja, ich hätte noch mal, Herr Harms, eine Frage auch zur Berichterstattung übers Wochenende über das Projekt Digitalisierung des Bundeswehrfunks. Wir standen dazu ja im recht intensiven Austausch am Freitag, wo Sie zumindest mögliche neue Probleme eingeräumt haben, die jetzt bekannt worden sind. Vielleicht noch mal eine Bitte, in welchem Status ist dieses Projekt gerade und wie groß sind diese möglichen neuen Risiken, die da jetzt aufgetaucht sind? Und was ich auch nicht verstanden habe, wie zufrieden ist eigentlich der Bundesminister damit, dass er, wie Sie auch da mitgeteilt haben, erst vergangene Woche das erste Mal über diese möglichen neuen Risiken, die sich jetzt ja so seit Frühsommer aufbauen, informiert worden ist?
Herr Gebauer, Sie sind ja nicht erst seit letztem Wochenende ein profunder Kenner dieser ganzen Materie der LBU. Ich würde es trotzdem die Gelegenheit nutzen, vielleicht noch mal einzuordnen für alle. Wir sprechen ja hier über eines der ambitioniertesten Beschaffungs- und Rüstungsprojekte in der Geschichte der Bundeswehr. Und es geht ja um weit mehr als um die Einrüstung von Funkgeräten in Bundeswehr-Lkw. Es geht um die Digitalisierung des gesamten Fahrzeugparks aller Typen und Klassen der Landstreitkräfte. Es geht um die Modernisierung der Funk- und Kommunikationsausstattung jedes einzelnen Soldaten. Und es geht natürlich auch um die Anbindung der Kommandostrukturen auf Ebene Kompanie, Brigade, Division bis hoch zum Korps. Also wir schmieden hier sozusagen nicht weniger als das digitale Herz der Landstreitkräfte. Und nur mal so eine Kennzahl hier nochmal in den Raum zu stellen, wir reden allein über 200 verschiedene Fahrzeugtypen, unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Ausstattung, vom Führungsfahrzeug Wolf bis zum Kampfpanzer Leopard. Und wir reden über einen Gesamtbestand, Fahrzeugflotte von oder in fünfstelliger Anzahl. Und darüber hinaus müssen natürlich die Soldatinnen und Soldaten, auch was den Gebrauch dieser neuen Funkausstattung angeht, ausgebildet werden. Es gibt hier sozusagen keine Lösung nach dem One-Size-Fits-All-Prinzip. Es braucht angepasste Lösungen für alle Typen. Und wir operieren natürlich bei dieser Umstellung auch am offenen Herzen. Denn die Systeme, über die wir sprechen, sind alle in Nutzung. Die Truppe braucht die im Einsatz, in der Ausbildung. Und von daher ist das entsprechend natürlich ein sehr sensibler Prozess. Neben den ganzen technischen Herausforderungen geht es natürlich auch muss man auch beachten, dass es enorme Anforderungen an die militärische Sicherheit geht, denn diese Systeme müssen abhörsicher sein, sie müssen redundant sein, sie müssen abstrahlgeschützt sein und sie müssen auch kryptografiefähig sein. Also ist eine enorme Herausforderung. Derzeit sind wir gerade bei der Musterintegration. Sie wissen, dass wir bei verschiedenen Fahrzeugtypen jetzt die Systemsätze einrüsten. Und wir haben auch schon die Systemintegration bei den Fahrzeugen, wo das schon geschehen ist, vorgezogen. Das heißt, bei bestimmten Fahrzeugklassen wird das jetzt auch schon breitflächig eingebaut. Und der dritte Handlungsstrang ist, dass natürlich auch die IT-Software-Integration erfolgen muss, denn die Hardware allein nutzt nichts. Wir brauchen entsprechend auch Software und die muss auch für die Soldatinnen und Soldaten auch im Gefecht einfach zu bedienen sein. Also, dass es zu Herausforderungen kommt bei so einem Herkules-Projekt, das ist, glaube ich, normal, das ist in Teilen auch eingepreist, das ist auch Zweck dieser Tests, die wir durchführen, dass wir eben Herausforderungen identifizieren und danach steuern. Und ich verweise hier nochmal auf den Gesamtsystemnachweis, auf den ersten, der im November stattfinden soll. Da werden wir dann sicherlich auch nochmal erkennen, wo es weitere Herausforderungen im Projekt gibt, wo Nachsteuerungsbedarf besteht und wo wir die Planungen anpassen müssen. Ziel ist es weiterhin, dass die Division oder eine Division bis 2027 ausgestattet ist und dass das dann auch alles wie beabsichtigt funktioniert.
Sie werden sich nicht wundern, dass ich nachfrage. Keine der beiden Fragen wurde beantwortet, aber die zweite würde ich nochmal stellen. Wie zufrieden ist der Minister damit, dass er über die neuen Herausforderungen bei diesem Projekt, zugegeben sehr ambitionierten Projekt, erst jetzt vergangene Woche informiert worden ist, wo er kurz vorher noch im Parlament gesagt hat, er würde regelmäßig nachhaken und das Projekt laufe nach Plan?
Also, der Minister ist letzte Woche in einem Tischgespräch erneut informiert worden. Das wissen Sie. Darüber hinaus ist auf allen Ebenen, finden regelmäßig Konsultationen statt, unter Einbindung des Heeres, unter Einbindung des Unterstützungsbereichs, unter Einbindung der Abteilung Cyber- und Informationstechnik. Sie wissen auch, dass der Minister entschieden hat, dass eine Koordinierungsstelle beim Vizepräsidenten des BAYERN BW in Koblenz eingerichtet wird. Und es hat es dieses Gespräch letzte Woche gegeben und jetzt warten wir entsprechend mal diesen Systemtest im November ab.
Herr Steiner, versuchen Sie nochmal.
Ja, Herr Harms, da muss ich nochmal nachfragen, weil das recht unscharf ist. Was bedeutet denn diese Problemlage jetzt ganz konkret für die Einsatzfähigkeit mit diesen modernen Mitteln? Brigade Litauen sollte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja eben genau als Erste eigentlich damit ausgestattet sein, mit den umgerüsteten Fahrzeugen, umgerüsteter Technologie, um dann eben auch NATO-kompatibel zu sein.
Also Problemlage, das mache ich mir nicht zu eigen. Wir haben Herausforderungen im Projekt, die sind jetzt skizziert worden. Sie sind auch jetzt entsprechend natürlich der Öffentlichkeit bekannt. Und wir sind ja nicht, ich sag mal, wenn wir sowas Neues einrüsten, heißt es ja nicht, dass die technischen Lösungen, die wir bisher nutzen, dann ausgebaut werden und nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern wir haben natürlich jetzt in dieser Übergangsphase Parallelbetrieb. Wir sind interoperabel, wir kommunizieren weiterhin mit unseren Partnern, sei es im Einsatz, sei es entsprechend auch bei den großen Übungen, Ausbildungen. Und es gibt derzeit keine gravierenden Einschränkungen der Einsatzfähigkeit auch in den Verbänden, wo diese vorgezogene Systemintegration jetzt entsprechend schon initiiert worden ist.
Herr Harms, nur damit ich es richtig verstehe. Das heißt, ein Teil der Soldaten wird weiterhin auf dem alten Status sein, dass er sich entscheiden muss, entweder ich schicke Daten oder ich nutze den Sprechfunk?
Also wie kommuniziert wird, ist immer die Entscheidung des taktischen Führers vor Ort. Es stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung. Und es wird dann vorher sicherlich auch im Einzelfall abgestimmt werden, auf welchen Kreisen gesprochen wird. Und wenn wir neue Systeme zur Verfügung haben und die funktionieren, dann nutzen wir die. Aber wir haben immer redundante Backup-Systeme. Ansonsten würden wir unseren Job auch nicht vernünftig machen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann gibt es eine Nachlieferung des
Ministeriums. Ja, danke. Nur um das kurz abzuschließen, weil ich die Zahl gerade nicht im Kopf hatte, wurde mir jetzt netterweise nachgeliefert. Das sind der Pakt gegen Lebensmittelverschwendung, also der Lebensmitteleinzelhändler, hat im ersten Jahr eine Reduktion der Lebensmittelabfälle um 24% bereits erreicht. Und dann habe ich auch noch unser Institut leider verwechselt. Es ist das Thünen-Institut, das das Ganze analysiert hat, nicht das Max-Rubner. Da möchte ich mich entschuldigen.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu einer Frage noch von Herrn Warwick zu diesen EU-Sanktionen bezüglich einem deutsch-türkischen Journalisten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf Anfrage der Jungen Welt, ob Sie den von der EU mutmaßlich auf Initiative der Bundesregierung sanktionierten deutschen Journalisten und Staatsbürger Hüseyin Doğru als Redakteur anstellen könnten, erklärte der Leiter des Referats für Sanktionsdurchsetzung im Bundeswirtschaftsministerium, Sven Sattler, dass in dem Fall das sogenannte Bereitstellungsverbot greife, was bedeutet, von der EU sanktionierte Personen dürfen keinerlei wirtschaftliche Vorteile mehr zugutekommen, auch nicht in Form von Lohnarbeit bzw. einen Austausch für Lohnarbeit
Da würde mich interessieren, ob das wirklich die Haltung der Bundesregierung ist, dass für Herrn Doro und alle anderen von der EU sanktionierten deutschen Staatsbürger ein de facto Berufsverbot gilt. Frage geht im Zweifel zuerst ans zuständige Wirtschaftsministerium.
Die Kommunikation, von der Sie sprechen, ist mir nicht bekannt, deswegen kann ich das nicht kommunizieren. Und die grundsätzliche Federführung für Sanktionspolitik liegt im Auswärtigen Amt.
Ja, vielleicht kann man noch mal grundsätzlicher ausführen, weil Sie diese Frage ja hier schon mehrfach gestellt hatten. Sie wissen, die Sanktionierung ist eine EU-Angelegenheit. Die EU hat beschlossen, im Rahmen ihres extra dafür geschaffenen EU-Sanktionsregimes für Destabilisierung die betroffene Person zu listen. Und insofern gelten dann natürlich die aus dieser Listung sich ergebenden Rechtsfolgen. Aber es ist nochmal klar, Sanktionen sind ein außenpolitisches Instrument. Es ist nicht mit einer justiziellen Maßnahme, so wie Sie es öfter mal hier darstellen, vergleichbar. Die Personen können das einerseits justiziell überprüfen, aber sie können auch zum Beispiel beim Rat dagegen Einspruch erheben. Also es gibt verschiedene Wege und Mittel innerhalb der Europäischen Union und das steht natürlich den betroffenen Personen immer frei.
Zusatz? Gut, aber der besagte Journalist ist deutscher Staatsbürger. Ich gehe davon aus, die Bundesregierung wird sich vor der Sanktionierung eigener Staatsbürger Gedanken über die Auswirkungen und Umsetzung gemacht haben. Wie soll denn bitte ein deutscher Staatsbürger in Deutschland leben, dem aufgrund der EU-Sanktionen die Konten gekündigt werden, der Deutschland nicht verlassen darf und in Deutschland nicht arbeiten kann? Wie soll der finanziell überleben? Und die zweite Frage vielleicht des BMS, hat so jemand dann zumindest Anspruch auf AG1 oder AG2?
Also vielleicht nochmal zur ersten Frage. Sie bezeichnen den Betreffenden ja als Journalisten. Er wurde unter dem Sanktionsregime für Desinformation gelistet. Das heißt, es geht um einen Desinformationsakteur und die EU hat im Rahmen dessen in diesem Listungspaket, diese Listungsbegründungen sind ja auch öffentlich einsehbar, festgestellt, dass die betreffende Person eben im Auftrag mutmaßlich russischer Stellen Desinformation verbreitet. Und insofern betrachten wir das, was Sie öfter hier als Kollege bezeichnen, als Desinformationsakteur.
Das BMAS.
Arbeitslosengeld 1 würde ja davon abhängen, ob er vorher auch in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Und Bürgergeld sozusagen, der Anspruch besteht ja für jeden deutschen Staatsbürger, aber nur, wenn er eben auch bedürftig ist.
Genau. Aber die Frage war ja, ob das sozusagen gegen diese EU-Formatierung, dass jeglichste Art von wirtschaftlicher Unterstützung als Straftat gewertet wird. Genau. Die Bundesregierung wird auch keine eigenen Staatsbürger sanktionieren lassen und dann nicht wissen, wie die in diesem gesamten Sanktionspaket hier überleben sollen.
Also ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen, als die allgemeine Auskunft, die ich Ihnen jetzt gegeben habe. Glaube ich auch nicht unser Zuständigkeitsbereich.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist der Schnittger mit einem weiteren Thema dran.
Ich hätte noch eine Frage an das BMFTR. Zwar hat Kanzler Merz am Freitag bei der Schwarzgruppe von 10 Bewerbungen zu den AI Gigafactories gesprochen. Sie oder das Ministerium hat an dieser Stelle von 6 Bewerbungen gesprochen nach Ablauf der Frist. Vielleicht können Sie noch mal die Differenz der Zahlen darstellen.
Also ich kann das in Teilen erklären. Ich habe das ehrlich gesagt gerade nicht mit. Wir hatten von 12, ich glaube, Interessensbekundungen war das Wort gesprochen. Was der Kanzler gesagt hat, kann ich nicht sagen. Und es gab, soweit ich informiert bin, 10 Bekundungen sozusagen zum Betreiben oder für einen Standort einer Gigafactory und 2, also ich müsste den Begriff nachgucken, aber zur sozusagen Interessensbekundung für technische Zulieferungen, also nicht für das Betreiben eines Standorts. So erklärt sich das.
So erklärt sich das. Und Herr Schnittka, weil Sie gerade zum Thema Zölle, ich würde noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen wollen. Ich habe noch mal nachgefragt währenddessen. Also wir gehen auch davon aus, dass für Pharma die vereinbarten 15% gelten. Und das begrüßen wir natürlich.
Und für schwere Lkw auch.
Und für schwere Lkw auch.
Herr Steiner dazu noch mal.
Ja, nur ganz kurz.
Zum Thema Gigafactory.
Genau, zum Thema Gigafactory, beziehungsweise AI Gigafactories. Ich glaube, wir wären alle ganz dankbar, wenn Sie einfach mal eine Liste machen könnten und uns noch nachreichen könnten, wie viele Interessensbekundungen gab es, wie viele Projekte sind jetzt daraus tatsächlich real beantragt. Und ja, also einfach eine Übersicht daraus wäre, glaube ich, für uns alle hilfreich, weil jetzt stehen die Zahlen so ein bisschen im Raum. Danke.
Vielleicht können wir das dem Forschungs- und Ministerium mitgeben.
Ich prüfe das gerne, aber die Namen sind nicht öffentlich, es sei denn, die Leute haben das selber öffentlich gemacht.
Die Anzahl, es geht ja um die Anzahl, die Namen müssen Sie nicht zwingend mitliefern, die kennen wir alle.
Ja.
Gut, dann gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht, dann hat die letzte Frage jetzt für heute Herr Wilber.
Herzlichen Dank. Meine Frage an das BMG, praktischerweise. Sorry.
Dann müssen wir noch einmal den Platz tauschen.
Ich fange vielleicht schon mal an. Abschaffung Pflegestufe 1. Die Ministerin hatte sich ja dazu geäußert, hatte gesagt, über Nacht wird da nichts abgeschafft. Das war aber auch nicht behauptet worden. Wie steht sie denn generell dazu? Kann sie sich das vorstellen? Und falls eine Abschaffung nicht in Frage kommt, wo soll denn sonst gespart werden? Danke.
Ich habe den Worten von der Ministerin nichts hinzuzufügen. Die hat gestern vor RTL, NTV und ZDF ihr Statement abgegeben. Sie wissen, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegereform eingesetzt ist, die umfassend sich mit allen Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung beschäftigt. Dies umfasst auch die Pflegegrade und deren Ausrichtung. Ergebnisse wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen. Niemand will das, weil diese Kommission soll unabhängig arbeiten. Und erste Zwischenergebnisse, das hat die Ministerin gestern auch gesagt, sind für Oktober geplant.
Herr Steiner dazu.
Ja, Frau Grüneberg, es wird in der Bundesregierung häufig betont, dass man die Bevölkerung momentan nicht verunsichern wolle. Glauben Sie nicht, dass eine solche Diskussion über den Pflegegrad 1, der ja wirklich viele Menschen betrifft, nicht nachhaltig zur Verunsicherung der Bevölkerung beiträgt?
Diese Diskussion haben nicht wir aufgemacht, Herr Steiner.
Dann richte ich die Frage an Herrn Hille. Ist das smart seitens der Bundesregierung, eine solche Kommunikation überhaupt nicht im Keim zu ersticken, wenn es so viele Betroffene gibt? Oder ist der Spardruck einfach so hoch, dass man auch diese Mittel in Erwägung ziehen muss?
Herr Steiner, Sie haben doch gehört, was die Kollegin aus dem BMG gesagt hat. Ich finde, das beantwortet Ihre Frage.
Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich für heute. Danke für die Geduld. Weise darauf hin, dass wir am Mittwoch keine Regierungspressekonferenz haben wegen der Regierungsklausur, sondern die Regierungspressekonferenz am Donnerstag hier durchführen.